Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger herzlich willkommen. In Venezuela hat das Militär Tränengas eingesetzt, um eine Demonstration an der Grenze zu Kolumbien aufzulösen. In den Nachrichten haben Sie es gehört. Über die angespannte Lage in dem Land berichten wir ausführlich. Die EU beibehalten, aber bitte gründlich reformieren, so ist vom Parteitag der Linken in Bonn zu hören. Das Programm zur Europawahl steht und wir schalten gleich zu unserem Korrespondenten dort beim Parteitag. Verdi-Chef Psirske beklagt die Zustände bei den Paketzustellern. Was er genau kritisiert, erfahren Sie. Und was kann die Anti-Missbrauchskonferenz beim Papst in Bewegung setzen? Der Druck auf Papst Franziskus wächst kurz vor Ende dieses Treffens. Zum Abschluss dieser Sendung Berichte vom Sport. Und im Anschluss geht es um Cum-Ex-Geschäfte, legale Tricks oder Steuerdiebstahl. Das erfahren Sie in unserem Hintergrund ab 20 vor 7. Ja, der Machtkampf in Venezuela, er treibt weiter Blüten. Das zeigt sich gerade an der Grenze zu Kolumbien. Das Militär hat dort heute, wie gesagt, eine Demonstration aufgelöst unter Einsatz von Tränengas. Die Demonstranten hatten versucht, eine Barrikade zu durchbrechen. Die Regierung von Staatschef Nicolas Maduro hatte ja gestern große Teile dieser Grenze geschlossen, nachdem Oppositionsführer Juan Guaido trotz seines Ausreiseverbots ein Benefizkonzert auf der anderen Seite, also auf der kolumbianischen, besucht hatte. Der Erlös dieses Konzerts soll übrigens der Bevölkerung Venezuelas zugutekommen. Guaido will heute Hilfsgüter aus Kolumbien in das Land holen, gegen den Willen Maduros. Und Anne-Kathrin Mellmann verfolgt diese Entwicklung an der Grenze, auch das Tauziehen um die Hilfslieferungen.
Schon wenige Minuten nach Sonnenaufgang wird die Anspannung sichtbar. Venezolaner wollen die Grenze nach Cúcuta in Kolumbien überqueren. Einige, um zur Arbeit auf der anderen Seite zu gehen, andere, um Hilfsgüter ins Land zu holen. Aber die Übergänge sind auf Anordnung der sozialistischen Regierung seit dem Abend gesperrt. Zivilisten räumen Barrikaden auf der Simón Bolívar-Fußgängerbrücke beiseite und werfen sie in den Fluss. An einem anderen Grenzposten fliegen Steine in Richtung venezolanischer Armee. Die feuert Tränengaspatronen, Barrikaden brennen. Über eine andere Grenzbrücke gehen am frühen Morgen drei fahnenflüchtige venezolanische Nationalgardisten nach Kolumbien. Sie haben die Waffen niedergelegt und werden dafür beklatscht. Einem der drei laufen die Tränen. Ein anderer antwortet einem Reporter auf die Frage, warum er den Dienst quittiert. Wir wollen Freiheit. Wir wollen Freiheit. Dieser Ruf ist heute fast wichtiger als die Forderung, ausländische humanitäre Hilfe ins Land zu lassen. Libertad rufen die Menschen an den gesperrten Grenzübergängen von Cúcuta und auch auf den Anti-Regierungsprotesten in Venezuela. Juan Guaido hatte diesen 23. Februar zum Stichtag für den Weitertransport der Hilfsgüter erklärt, die in Kolumbien, Brasilien und auf einigen Karibikinseln lagern. Schon am Vorabend war er im kolumbianischen Cúcuta angekommen, einem Ausreiseverbot der Maduro-Regierung zum Trotz. Der 35-Jährige stellt sich heute an die Spitze der Menschen, die Hilfsgüter über die Grenze bringen wollen. Das ist kein Betteln, so wie Maduro behauptet. Es geht darum, eine Krise einzugestehen, die nicht das Volk verursacht hat. Aber wir müssen uns um sie kümmern. Wir Venezolaner betteln nicht um Almosen, sondern wir leisten Widerstand gegen eine Diktatur. Die Maduro-Regierung bleibt hart und lässt die Hilfsgüter nicht ins Land. Für sie würde das nicht nur bedeuten, eine humanitäre Krise einzugestehen, sondern auch, dass sie nicht dazu in der Lage ist, sie zu lösen.
An Kathrin Mellmann, und laut Guaido sind inzwischen doch schon Hilfsgüter angekommen in Venezuela, aus Brasilien nämlich. Mithilfe eines Klimaschutzgesetzes will Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, die Klimaschutzziele bis 2030 erreichen. 55% weniger Treibhausgase als 1990. Das heißt, sie will per Gesetz regeln, wie stark der Treibhausgasausstoß in den Bereichen Verkehr, Industrie oder Landwirtschaft gesenkt werden muss. Und zwar Jahr für Jahr. Die konkreten Maßnahmen dazu sollen allerdings die entsprechenden Ministerien ausarbeiten. Das heißt, unionsgeführte Ministerien. Die Pläne ecken an. Nadine Lindner.
Es ist eine Welle der Kritik aus der Union am geplanten Klimaschutzgesetz von Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD. Das betrifft Unionsminister, aber auch die Fraktion von CDU und CSU. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wird in der Bild-Zeitung mit den Worten zitiert, das einseitige Vorgehen Schulzes diene weder dem Klimaschutz noch dem Erhalt von Arbeitsplätzen. Grundlegende Kritik kam auch aus den Reihen der Unionsabgeordneten.
Wissen Sie, wir haben hier in Ostdeutschland die Diktatur der Arbeiterklasse überwunden. Und jetzt bekommen wir hier eine Diktatur des Klimagesetzes. Also ich halte dieses Gesetz für eine marktwirtschaftliche Gesellschaft nicht vertragbar.
So der sächsische Abgeordnete Andreas Lemmel, CDU-Obmann im Wirtschaftsausschuss, heute Morgen im Deutschlandfunk. Wirtschaftspolitiker Lemmel stört sich vor allem an der von Schulze geplanten Verbindlichkeit der sogenannten Jahresemissionsmengen. Einer kleinen, fast unscheinbaren Tabelle auf Seite 18 des 65 Seiten starken Entwurfs aus dem Umweltministerium. Hier wird für 6 Sektoren festgelegt, wie viel CO2 sie ab dem Jahr 2021 ausstoßen dürfen, um 2030 die Klimaziele zu erreichen. Das umfasst unter anderem die Landwirtschaft, die Industrie oder den Gebäudesektor. Die Energiewirtschaft ist ausgenommen.
Ja, wenn die Ziele nicht erreicht werden, muss es ja Gründe dafür geben, warum sie nicht erreicht werden. Und eine Diskussion zu führen, in der man ganz einfach Vorgaben in ein Gesetz schreibt, die möglicherweise jahresscheibenweise überhaupt nicht erreichbar sind, das ist doch von vornher völlig politischer Nonsens.
Kritisiert CDU-Mann Andreas Lemmel. Auch Anja Weisgerber, Klimaschutzbeauftragte der Unionsfraktion, ist nicht zufrieden.
Wir wollen echten Klimaschutz und keine Klimabürokratie, so wie der Entwurf jetzt vorgelegt wurde.
So Weisgerber im Deutschlandfunk.
Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es nicht verstanden, dass die Ministerin jetzt erst ein Rahmengesetz vorschlägt, das sehr konfliktträchtig ist.
Auch aus der Fraktionsspitze der Union kommt Kritik. Dem CSU-Fraktionsvize Georg Nüßlein schwebt ein langsameres Vorgehen vor. Jetzt habe man erstmal den Kohleausstieg, für den es einen sozial vertretbaren Pfad brauche. Erst dann könne man sich Gedanken über Maßnahmen in allen Sektoren machen, so Nüßlein. Auch Gitta Connemann, stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende, griff Schulze an. Der Klimaschutz sei zu wichtig für Alleingänge und Effekthascherei einer Ministerin. Wie geht es jetzt weiter? Laut Koalitionsvertrag muss sich die Bundesregierung noch in diesem Jahr auf ein Klimaschutzgesetz einigen. Der Entwurf von Svenja Schulze liegt nun zur Koordinierung im Kanzleramt. Ob Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Machtwort pro Klimaschutz sprechen wird, lässt sich noch nicht absehen. Gestern bestätigte ihr Sprecher Steffen Seibert immerhin den Zeitplan. SPD-Umweltministerin Schulze hat Rückendeckung aus ihrer Partei und gibt sich erstmal betont optimistisch. Die Opposition im Bundestag positioniert sich in dieser Frage unterschiedlich. Die FDP teilt die Kritik der Union, die AfD positionierte sich noch nicht zum neuen Entwurf, lehnt aber grundsätzlich teure Klimaschutzmaßnahmen ab. Unterstützung bekommt die Umweltministerin von Linken und Grünen. Der grüne Parteivorsitzende Robert Habeck teilte im Interview der Woche im Deutschlandfunk gegen die Union aus.
Wir haben ja die verrückte Situation, dass maßgeblich die CDU den Wandel ausbremst. Die sollen ihn gar nicht mehr anschieben. Die Leute stehen schon in den Startlöchern. Aber natürlich sagen die, solange wir nicht wissen, wohin die Reise geht, können wir die Investitionen auch nicht tätigen. Das ist wirklich, wirklich erbärmliche auch Wirtschaftspolitik.
Der Grünen-Chef Robert Habeck im Beitrag von Nadine Lindner. Und das ganze Interview mit Habeck können Sie morgen hier im Deutschlandfunk hören, im Interview der Woche ab 11:05. Nach Überzeugung des Präsidenten der Europäischen Linkspartei, Gregor Gysi, sollte die hiesige Linke mit positiven Botschaften in den Wahlkampf für die Europawahl Ende Mai ziehen. Aber steht das Zweierteam, das diesem Wahlkampf anführen soll, der EU überhaupt positiv gegenüber? Auf dem Bonner Parteitag sollen die beiden Spitzenkandidaten gekürt werden. Peter Sawicki ist für uns in Bonn. Es hat heute harte Diskussionen um den Europakurs der Linken auf dem Parteitag gegeben. Am Ende dann das Bekenntnis zur Europäischen Union mit vielen Aber versehen, muss man sagen. Was will die Linke erreichen? Welches Europabild vermitteln?
Ein differenziertes, Frau Enzminger. In jedem Fall spricht man wörtlich von einer Neustart innerhalb der EU. Das Ganze soll aber, wenn man das mal beschreiben möchte, kritisch konstruktiv geschehen innerhalb der EU. Das ist also ein Kompromiss, der zwischen zwei Strömungen heute herausgearbeitet wurde, die intensiv debattiert haben. Im Wesentlichen bleibt dabei das Wahlprogramm so bestehen, wie es bisher formuliert wurde. Der Titel lautet „Für ein solidarisches Europa der Millionen gegen eine EU der Millionäre“. So, daraus kann man durchaus ableiten, dass die sozialen Themen im Vordergrund stehen sollen. Es gab eine rhetorische Änderung pro EU, wenn man so möchte. Da wurde die Wichtigkeit der europäischen Idee auch mit Blick auf den Brexit betont, aber auch eine Änderung im Hinblick auf EU-Kritik, wenn man so möchte. Und da heißt es, man möchte abkehren von Aufrüstung, Militärinterventionen und Marktradikalisierung. Also, wenn man so möchte, kleine Zugeständnisse an beide Seiten.
Und Sie sprechen von Seiten über einen umstrittenen Satz aus diesem Programmentwurf. da in dem die EU als militaristisch, undemokratisch und neoliberal bezeichnet worden ist, wurde ja im Vorfeld auch ziemlich diskutiert. Wie liefen die Debatten da dann heute ab?
Ja genau, dieser Satz sollte aus Sicht der Befürworter dieses Satzes dann noch hinzugefügt werden in das endgültige Programm. Da wurde viel drüber heute Vormittag diskutiert, bis einschließlich ungefähr 12 Uhr, 12.30 Uhr. Und die sogenannten scharfen EU-Kritiker, sie wollten diese Formulierung, wie gesagt, hineinbringen, darunter Lucy Redler von der antikapitalistischen Linken. Wir hören sie jetzt gerade im O-Ton.
Liebe Genossinnen und Genossen, ich sehe nur in dieser EU-Kommission und dem Rat ziemlich wenige Proletarier und Proletarierinnen. Die EU ist wie die Konstruktion eines Hauses auf schiefem Fundament.
Da klingt also durch, dass die EU also nicht reformierbar sei und dass man sich möglicherweise auch langsam davon verabschieden sollte, so wie sie jetzt gerade beschaffen ist. Und demgegenüber gibt es eine Gruppe rund um Stefan Liebig, den außenpolitischen Sprecher der Linkspartei im Bundestag. Er hat dieses Konzept heute präsentiert.
Und da wollen wir eine Republik Europa, die etwas anderes ist als die jetzige Europäische Union. Und deshalb vermissen wir die Kritikerinnen und Kritiker der jetzigen EU an unserer Seite bei diesem Vorstoß. Unsere Republik Europa, die ist offen nach innen, aber auch nach außen.
Also aus Sicht von Liebig soll es ein deutliches Zeichen Richtung mehr Integration geben. Das Ergebnis war, dass sowohl dieser Vorschlag von ihm als auch diese drei erwähnten Wörter, diese kritische Formulierung abgelehnt wurden. Die von Liebig knapper als die andere. Dahinter verbirgt sich natürlich der Kampf um Aufmerksamkeit, um Deutungshoheit und auch um die Frage, geht man eher positiv oder negativ gestimmt in den Wahlkampf. Und auch nach den Reden von Dietmar Bartsch und Gregor Gysi, den haben Sie ja auch vorhin erwähnt, hat sich diese eher positive Sichtweise, aber natürlich auch mit Kritik an den Verhältnissen leicht durchgesetzt.
Und der Parteitag läuft noch, wir hören es im Hintergrund und Sie haben es beschrieben, es sind verschiedene Strömungen, die da heute diskutiert haben. Nach den Reden auch von Gysi und Bartsch, wie geschlossen zeigt sich jetzt die Partei?
Das wird man abwarten. Tatsächlich war heute die Debatte sachlich und konstruktiv im Umgangston. Das mag auch daran gelegen haben, dass Sarah Wagenknecht, eine prominente EU-Kritikerin, nicht mit dabei war. Dagegen hat dann später Bernd Rieksinger, der Parteichef, auch noch eine Rede gehalten. Und er hat dann eben bewusst auf diese Themen verwiesen, die wichtig sind. Die sozialen Themen, die soziale Programmatik der Linkspartei oder der Linken insgesamt in Europa. Es soll mehr Druck auf Konzerne ausgeübt werden, steuerlich betrachtet, Steueroasen sollen ausgetrocknet werden, wie es heißt. Es soll EU-Standards geben beim Thema Mindestlohn und auch die Gewerkschaften sollen europaweit vernetzter werden, stärker werden. Und es gab noch diesen Hinweis auf ein anderes Thema von Rieksinger.
Wir sagen, wer Frieden will, muss abrüsten und verhandeln. Wir brauchen weder eine deutsche noch eine europäische Interventionsarmee.
So, das Thema Militarismus kam hier also auch vor. Das heißt, man wird abwarten, ob unter diesen Vorzeichen die Linksfraktion wirklich geschlossen sein wird.
Das wird auch vielleicht auf das Spitzenduo ankommen. Ich habe es eingangs gesagt, mit dem die Linke in den Europawahlkampf ziehen will. Eine Frau, ein Mann, keine prominenten Vertreter der Partei, muss man sagen. Wer soll da an der Spitze stehen?
Ganz kurz, Özlem Demirel, eine 34-jährige Deutsch-Türkin kurdischer Herkunft, die in NRW in Kommunal- und Landespolitik groß geworden ist, und Martin Schirdewan, 43 Jahre alt, aus der DDR stammend, ein Politologe und seit 2017 schon im EU-Parlament. Sie wollen, wie Sie sagen, diese Themen in den Vordergrund rücken, auch die sozialen Themen, antimilitaristisch oder weniger rüstungsbezogen, wenn man so möchte. Aber, Sie haben es angesprochen, man kennt sie kaum nach außen hin und dann auch innen war es auffällig. Sie wurden in keiner großen Rede namentlich erwähnt. Und auch hinter vorgehaltener Hand heißt es, da muss man noch abwarten, ob sie das Profil wirklich haben, ob sie die politische Klasse haben, um sich da wirklich zu profilieren und für die Linke in Europa einzustehen. Also wenig wurde heute über sie gesprochen.
Peter Sawicki für uns beim Europaparteitag der Linken in Bonn. Danke Ihnen für diese Informationen. Ja, man sieht sie ja überall in den Städten, die Lieferfahrzeuge der Paketdienste. Das Geschäft boomt dank Onlinehandel. Die Paketflut stellt nicht zuletzt auch die Zusteller vor große Probleme, Nachwuchsprobleme. Der Arbeitsmarkt sei leergefegt, war gerade auch von Hermes zu hören. Der Job aber ist schlecht bezahlt, die Arbeitsbedingungen sind schwierig, das ist kein Geheimnis und von den Gewerkschaften auch immer wieder kritisiert, auch aktuell wieder. Angela Ulrich berichtet über die Vorwürfe, die der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi gerade erhoben hat.
Für Verdi-Chef Frank Psirske ist das Maß voll. In der Paketzustellbranche haben sich zum Teil mafiöse Strukturen etabliert, sagt Psirske den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Gewerkschaftschef spricht gar von kriminellen Machenschaften, wie gefälschten Pässen und Stundenlöhnen von 4,50 Euro bis 6 Euro bei Arbeitszeiten von 12 bis 16 Stunden am Tag. Das sei möglich aufgrund von Subunternehmen, erklärt Psirske seinen Vorwurf. Unternehmen wie Hermes engagierten Firmen, die wiederum andere beauftragten. Am Ende säßen Menschen aus der Ukraine oder Weißrussland in den Lieferfahrzeugen der Paketzusteller zu unwürdigen Bedingungen. Für Psirske ist das ein Missstand, der sich aufgrund des Paketbooms immer weiter vergrößere. Die Regierung müsse dagegen vorgehen, fordert der Verdi-Chef in der Funke Mediengruppe. Dazu solle die Politik eine sogenannte Nachunternehmerhaftung auch für Paketdienste durchsetzen. Danach ist der eigentliche Auftraggeber für korrekte Arbeitsbedingungen bei allen Subunternehmen verantwortlich. Bisher gilt das nur in der Fleisch- oder Baubranche. Psirske lobt in diesem Zusammenhang den Vorstoß von SPD-Arbeitsminister Heil für eine Grundrente. Außerdem müsse der Mindestlohn besser kontrolliert werden. Psirske fordert dafür, eine Hotline einzurichten, bei der Verstöße telefonisch gemeldet werden könnten.
Angela Ulrich berichtete, und die Firmen haben die Kritik inzwischen zurückgewiesen. Stellvertretend erwiderte etwa der Bundesverband Paket- und Expresslogistik, dass die Unternehmen ihre Vertragspartner zur Zahlung des Mindestlohns und zur Arbeitszeitaufzeichnung verpflichten. SPD-Chefin Nahles dagegen schließt sich der Kritik von Verdi an. Den Mindestlohn zu untergraben sei kein Kavaliersdelikt, so Nahles auf Twitter. Es geht um viel. Die vielen Missbrauchsskandale haben die katholische Kirche in eine tiefe, gar existenzielle Krise geführt. Wie rauskommen, darum soll es beim Gipfeltreffen zum Thema Missbrauch jetzt gehen. Papst Franziskus hat dazu die Vorsitzenden der Bischofskonferenz aller Länder zusammengerufen. Was aber wird dieses Treffen bringen? Ein Beschlusspapier wird nicht erwartet. Dabei wird es als wegweisend für das Pontifikat von Papst Franziskus ja angesehen, dieses Treffen. Tassilo Forchheimer ist unser Beobachter. Morgen geht die Konferenz zu Ende. Was sie bringen wird, ja, diejenigen, die sich vor dem Vatikan zum Protest versammelt haben, die haben da klare Vorstellungen.
Während drinnen im Vatikan die Spitzen der Weltkirche tagen, wird draußen vor den Mauern des Kirchenstaates fleißig getrommelt. Opferverbände haben zu einer Demonstration für Null Toleranz aufgerufen.
Basta! È una vergogna!
3, 2, 1, 0! Zero tolerance is what we need right now to be written into church law. Zero tolerance for priests, bishops.
Egal ob Pfarrer, Bischof oder Papst, ab sofort dürfe es keine Rücksicht mehr geben, so die Forderung der Opfer, die sich selbst Überlebende nennen. Fast gleichzeitig spricht drinnen im Synodensaal eine Frau aus Afrika vor den Spitzen der Weltkirche. Schwester Veronika aus Nigeria repräsentiert einen neuen Stil im Vatikan. Die Art und Weise, wie sie mit dem Papst redet, hätte vor wenigen Jahren noch als respektlos gegolten.
I admire you, Brother Francis.
Ich bewundere dich, Bruder Franziskus, dass du dir als echter Jesuit die Zeit für Erkenntnis genommen hast, um in Demut deine Meinung zu ändern, um Entschuldigung zu bitten und um zu handeln. Das ist ein Beispiel für uns alle. Womit die Schwester auf das Eingeständnis des Papstes anspielt, das Thema Missbrauch in der Vergangenheit falsch behandelt zu haben. Für den deutschen Kardinal Reinhard Marx steht fest, dieses Bischofstreffen ist anders als die bisherigen.
Ich bin jetzt 40 Jahre Priester und fast 25 Jahre Bischof. Ich habe auch Erfahrung mit Synoden. Also das ist schon ein Schritt nach vorne, auch für die gesamte Gesprächskultur der Kirche, für die Ernsthaftigkeit und Offenheit, wie wir auch kritische Themen ansprechen.
Dabei macht auch Marx keine Ausnahme. Thema seines Vortrages sind die Fehler im Bereich der kirchlichen Verwaltung, die das Leid der Missbrauchsopfer nur noch mehr verschärft hätten.
Files that could have documented the terrible deeds.
Akten, die die furchtbaren Taten dokumentieren und Verantwortliche hätten nennen können, wurden vernichtet oder gar nicht erst erstellt. Nicht die Täter, sondern die Opfer wurden reglementiert und ihnen wurde Schweigen auferlegt. Festgelegte Verfahren und Prozesse zur Verfolgung von Vergehen wurden bewusst nicht eingehalten, sondern abgebrochen oder außer Kraft gesetzt. Die Rechte von Opfern wurden gleichsam mit Füßen getreten und sie der Willkür Einzelner ausgeliefert. Damit müsse ein für alle Mal Schluss sein, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der sich bereits am Vortag mit Matthias Katsch und anderen Vertretern der Opferverbände getroffen hatte.
Es war ein gutes Gespräch, es war ein offenes Gespräch. Es sind auch klare Sätze gefallen, so wie ich jetzt mit Ihnen spreche. Aber ich hatte das Gefühl, der Kardinal gehört zu denen, die es verstanden haben. Aber auch an ihn geht mein Appell. Jetzt ist der Punkt, wo ein deutlicher Sprung nach vorne nötig ist.
Das ist offensichtlich auch für die Bischöfe inzwischen die zentrale Herausforderung. Einen Tag vor Ende der Konferenz stellt sich Reinhard Marx die folgende Frage.
Wie kann man dafür sorgen, das ist mein Hauptpunkt, wie kann man dafür sorgen, dass das, was wir oft gut diskutieren, was auch in Dokumenten da ist, der Kirche, umgesetzt wird, nicht nur Worte bleiben, sondern getan wird?
Fragt also der deutsche Kardinal Reinhard Marx im Beitrag von Tassilo Forchheimer über den katholischen Krisengipfel zum Thema Missbrauch. Nigeria, das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Heute strömten viele Menschen in die Wahllokale. In der Hauptstadt Abuja bildeten sich teils lange Schlangen. Der Präsident, der Senat und das Parlament sollen bestimmt werden. Dunja Sadaki hat beobachtet, wie diese Wahl abgelaufen ist. Und sie blickt auch noch einmal auf das zurückliegende Wochenende. Da sollten die Bürger nämlich ursprünglich schon ihre Stimme abgeben. Aber es kam anders.
Nigerias Präsidentschaftswahl, vor einer Woche mitten in der Nacht kurzfristig und überraschend verschoben. Die Wahlkommission im Land teilte das über den Nachrichtendienst Twitter mit. Für viele nigerianische Wähler kam die Nachricht zu spät und sorgte für Frustration.
Jeder war bereit, morgens zu wählen. Aber zu unserer großen Überraschung sagten sie uns, die Wahl ist verschoben. Das ist sehr, sehr enttäuschend.
We don't like it like that. For them to postpone this election.
Dass sie die Wahlen verschieben, das ist doch vorbereiteter Wahlbetrug. Die Bevölkerung wird das niemals akzeptieren.
Never accept that.
Auch die beiden großen Volksparteien von Amtsinhaber Muhammadu Buhari und seinem Herausforderer Atiku Abubakar zeigten sich verärgert über die Wahlverschiebung. Seit Wochen kursieren Berichte über Probleme bei der Auslieferung von Wahlunterlagen und Stimmzetteln. Einige Wahllokale wurden angezündet. Für 84 Millionen wahlberechtigte Nigerianer haben sich über 70 Kandidaten zur Wahl gestellt. Die aussichtsreichsten, Präsident Muhammadu Buhari und sein Herausforderer Atiku Abubakar, beides alte Männer über 70. Sie kandidieren in einem Land, dessen Bevölkerung jung ist, mehr als zwei Drittel sogar jünger als 25. So wie die 19-jährige Shadid aus der Hauptstadt Abuja.
I'm expecting the government to do what.
Ich erwarte von der Regierung, dass sie ihr Bestes tut. Ich sehe, sie versucht es, aber ich erwarte, dass sie mehr tut. In Nigeria gibt es viele Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Viele können ihre Studiengebühren nicht zahlen. Ich möchte, dass die Regierung uns hilft. Der 35-jährige Mohammed macht sich Sorgen um die Entwicklung und die Sicherheit in seiner Heimat.
Seit 16 Jahren müssen meine Leute unter schwierigsten Bedingungen leben. Es gibt keine Entwicklung. Zum Beispiel gibt es in ländlichen Gegenden keine Busverbindungen mehr. Einfach weil die Leute Angst vor Entführungen haben. Die Straßen wurden dort komplett vernachlässigt. Ich will Druck auf die Regierung ausüben, damit sie uns endlich hilft und die Straßen repariert.
Bildung, Sicherheit, Arbeitsplätze, das sind die Themen, die nicht nur die jungen Nigerianer bewegen. Viele hoffen auf Fortschritt. Denn Nigeria steckt immer noch in der Krise. Die wirtschaftliche Lage ist mies, die Sicherheitslage ebenfalls. Die Terrormiliz Boko Haram sowie mörderische Kämpfe zwischen Nomaden und ansässigen Bauern sorgen für große Unsicherheit. Alles Faktoren, an denen sich die jetzige Regierung messen lassen muss, sagt Analyst Abubakar Umar Kari von der Universität Abuja.
Hat die Regierung geliefert oder nicht? Das ist auch eine wichtige Frage bei diesen Wahlen. Die Regierung sagt, sie hat ihre Versprechen gehalten. Viele bezweifeln das. Es gibt einige, die sogar sagen, die Zustände im Land haben sich unter dieser Regierung verschlechtert.
Die letzte Wahl vor 4 Jahren galt als historisch, weil zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit Nigerias ein Oppositionspolitiker auf demokratische Weise einen Machtwechsel herbeiführen konnte.
It is a test
for the democratic edifice in Nigeria.
Die Wahlen sind ein Test für die nigerianische Demokratie, sagt Analyst Abubakar Umakari.
It is also very significant because Nigeria is the most populous country in Africa.
Die Wahl ist auch deshalb wichtig, weil Nigeria das bevölkerungsreichste Land und die größte Volkswirtschaft Afrikas ist. Was auch immer in Nigeria passiert, hat schwerwiegende Folgen, nicht nur für Westafrika, sondern für den gesamten schwarzen Kontinent.
Not only for West Africa, but for the entire black world.
Umso größer ist die Sorge vor Unruhen und Gewalt nach der Wahl, besonders wenn das Ergebnis knapp ausfallen sollte.
Dunja Sadaki, schon vor der Wahl, an diesem Wahltage wurde von Explosionen berichtet. Am Morgen waren in Vororten der Provinzhauptstadt von Borno Detonationen zu hören. Und wir haben es gehört, es wird mit einem knappen Ausgang gerechnet. Das Ergebnis wird vermutlich Montagabend oder Dienstag vorliegen. 18.35 Uhr, willkommen zum Sport. Und ja, es geht um einen glänzenden Tag für die Skispringer Jessica Sturmberg. Da hat es Erfolg gegeben.
Genau, Gold und Silber glänzt dieser Tag für die deutschen Skispringer bei den nordischen Skiweltmeisterschaften in Seefeld. Markus Eisenbichler, der noch nie einen Weltcup gewonnen hat, ist Weltmeister. Karl Geiger holt Silber. Edgar Endres berichtet.
Immer wieder der Urschrei des Oberbayern aus Sixdorf. Dieser WM-Titel ist einer mit der berühmten Alles-oder-nichts-Mentalität von Markus Eisenbichler.
Ich wusste, es sind gute Bedingungen und dann habe ich ihn einfach voll rausradiert da oben und habe mir gedacht, mit Zug weitermachen, sauber verbinden und wollte dann unten noch einen Telemark setzen, weil ich gewusst habe, es kommt drauf an, egal wie weit. Es war einer meiner geilsten Sprünge überhaupt bisher und jetzt bin ich Weltmeister, ich kann es überhaupt nicht fassen.
Weltmeister mit 27 Jahren, bei der Tournee im Januar Zweiter geworden. 135,5 Meter im zweiten Durchgang am Berg Isel sorgen für Glückshormone.
Ich fühle einfach brutal viel Adrenalin und bin am Zittern gerade und das ist komisch.
Mit Abstand folgt Karl Geiger. Der Oberstdorfer ist Vize-Weltmeister. Ungläubig, einfach, wunderbar.
Ich habe es gestern schon irgendwo ein bisschen gerochen, aber dass es dann wirklich passiert, ich bin sprachlos. Wahnsinn.
Punktgenau bringt Bundestrainer Werner Schuster seine Jungs in Topform, wie schon vor einem Jahr in Südkorea bei den Winterspielen. Markus Eisenbichler, damals nur Zuschauer im Team bei der Silbermedaille, hat das vergessen. Jetzt ist er Deutschlands neuer Vorspringer.
Und jetzt schauen wir auf den 23. Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga. Das Abendspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Nürnberg hat gerade erst begonnen. In der 6. Spielminute steht es noch 0:0. Am Nachmittag gab es heute nur 4 Begegnungen, da am Montag wieder ein Spiel angesetzt ist. Und da beginnen wir mit einer bitteren Niederlage des FC Schalke 04 beim FSV Mainz 05. Florian Winkler.
Die Mainzer über die 90 Minuten, die aggressivere, die offensiv stärkere Mannschaft. In der 18. Minute war es Karim Onisivo, der die Führung für die Rheinhessen bereitete mit einem schönen, satten Schuss aus knapp 16 Meter ins rechte Eck. Die Schalker hatten sogar kurz vor der Pause die Möglichkeit zum glücklichen und überraschenden Ausgleich durch Nastasic per Kopf, aber der wäre zu dem Zeitpunkt nicht verdient gewesen. In der zweiten Halbzeit Mainz klar überlegen, zielstrebig im Spiel nach vorne, ließ zu viele gute Chancen, aber liegen Schalke offensiv komplett nicht vorhanden. Und in der 73. war es dann Mateta, der eingewechselt wurde. Per Kopf traf er zum 2:0. Weiter Mainz mit guten Möglichkeiten und erst in der 84. war es wieder Onisivo, der den 3:0 Endstand bescherte.
Aus Sicht der Schalke also 0:3 Auswärtspleite in einer Woche mit viel Frust und damit nicht genug. Manager Christian Heidel hat nach dem Spiel seinen Rücktritt zum Ende der Saison angekündigt. Der FC Bayern München hatte heute die Chance, im Heimspiel gegen Hertha BSC punktemäßig auf Borussia Dortmund aufzuschließen. Die Dortmunder sind erst morgen Abend dran und die Bayern haben ihre Chance genutzt. Karl-Heinz Kass.
Er war der Liebling bei Jupp Heynckes und er kommt bei Niko Kovac nur zu 50% zum Zug. Javi Martinez. Eine überragende Leistung hatte der Spanier, zuletzt geboten an der Anfield Road beim 0:0 gegen Liverpool. Und er war der Spieler des Tages beim 1:0-Sieg gegen Hertha BSC. Treffer 62. Minute. Eckball von der rechten Seite von James und Kopfball Martinez, da waren die Herthaner geschlagen. Sie lieferten eine gute Leistung ab, am Ende aber ein verdienter, knapper Sieg für den FC Bayern. Es war ein Arbeitssieg. Rekik hat in der 84. Minute von Hertha noch die rote Karte gesehen. Die Bayern nach Punkten jetzt gleich mit Borussia Dortmund.
Und hinter den Bayern sind die Gladbacher auf Rang 3. Allerdings ist diese Position in Gefahr, denn die Borussia hat heute wieder ein Heimspiel verloren gegen effiziente Wolfsburger. Daniel Neuhaus.
So nutzt man seine Torgelegenheiten. Der VfL Wolfsburg mit einem Paradebeispiel für Chancenverwertung. Erste Chance, erstes Tor noch vor der Pause durch Yannick Gerhardt in der 38. Minute. Die Gladbacher hatten da schon drei große Gelegenheiten liegen lassen. Auch nach dem Wechsel die Wolfsburger irgendwie zielstrebiger gegen bemühte Hausherren vor 48.000 Zuschauern. Die Entscheidung dann nach 68 Minuten mit der zweiten Torgelegenheit. Der Wolfsburger Admir Mehmedi fünf Minuten zuvor eingewechselt mit dem 2:0. Er dann auch mit dem Schlusspunkt 3:0, sieben Minuten vor Spielende. Die Wolfsburger weiter auf dem Weg nach vorne in der Tabelle, freuen sich über einen wichtigen Auswärtssieg. Borussia Mönchengladbach muss das dritte sieglose Spiel in Folge hinnehmen.
Und im Süden empfing der SC Freiburg den FC Augsburg. Eine torreiche und zugleich einseitige Partie. Die Freiburger gewannen nämlich mit 5:1 in Liga 2. Köln gegen Sandhausen 3:1, Bochum gegen Kiel 1:3, Darmstadt gegen Dresden 2:0 und St. Pauli gegen Ingolstadt 1:0. Soweit der Sport.
Danke, Jessica Sturmberg, und Ihnen danke fürs Zuhören. Diese Sendung geht zu Ende. Ich verweise noch auf unseren Kommentar nach den 19 Uhr Nachrichten. Da geht es um den Europaparteitag der Linken. Bis hierhin am Mikrofon war Petra Enzminger. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.